es gibt einfach Dinge, die muss man als Unternehmer oder als Unternehmerin wissen.
Einem VC geht es nur ums Geld.
Und lasst euch mal einfach in der Luft auseinandernehmen. Ja? Lasst euch mal richtig zerstören, sodass ihr nachher denkt, oh, ich kann eigentlich aufhören.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Eine neue Folge, Folge 10 heute schon. Oh. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt auch heute wieder mein wundervoller Co-Host Carmine Sienna, auch genannt Mino. Mino, wie geht's dir heute?
Mir geht es heute super duper, vor allem, wenn du ja gerade auch gesagt hast, dass wir unser 10-folgiges Jubiläum sozusagen haben. Da geht's mir wirklich sehr, sehr gut. Die Zeit fliegt ja nur dahin. Wie geht's denn dir, Paula?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich auf die heutige Folge. Endlich mal wieder ein bisschen quatschen mit dir.
Oh ja.
Gespannt, was wir den Leuten heute mitgeben können. Und ich würde sagen, ab geht's.
Ab die Post.
Was ist das heutige Thema?
Ja, Leute, heute sprechen wir über Themen, die auf den ersten Blick wahrscheinlich etwas trocken wirken. Ne? Und zwar geht es heute um Finanzierung. Finanzierung eines Startups kann in verschiedenen Variationen erfolgen. Ne? Man kann sich Gelder von Investoren einholen, man kann zur Bank gehen, man kann Freunde und Familie fragen, man kann das eigenfinanzieren. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Alle sind sehr unterschiedlich und man muss auf ganz viele verschiedene Dinge achten.
Ja.
Vielleicht vorab, wir sprechen natürlich so ein bisschen wieder aus unserer Wahrnehmung, aus unserer Sicht. Wir sind eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH und alles, was wir so erleben und unsere Investorengespräche führen wir natürlich auf Basis dieser Kapitalgesellschaft, weil da natürlich gewisse Regeln und Vorschriften gelten, die wir einhalten müssen. Gerade wenn es um Buchhaltung geht, dass es da einfach gewisse Punkte gibt, die bei der Kapitalgesellschaft zum Beispiel anders sind als zum Beispiel bei meinem Einzelunternehmen oder so.
Ja.
Und deswegen nochmal hier als Hinweis, das ist alles quasi aus unserer Sicht, aber wir gehen auch so ein bisschen grob nochmal auf die generellen Themen ein. Was gibt es überhaupt für Finanzierungsmöglichkeiten? Vorab möchte ich aber zwei Dinge ansprechen, die ich bzw. wir, weiß gar nicht, Mino, ob wir dich damals schon kannten, als ich diese Tipps von jemandem gehört habe. Es war ganz relativ am Anfang, wir waren im Start Platz, also wir müssten dich da eigentlich schon gekannt haben.
Ja, da waren wir zusammen drin.
Genau, wir waren im Startplatz und ich weiß noch, an einem Morgen stand ich an der Kaffeemaschine und habe mit einem befreundeten Startup-Gründer gesprochen, der zu diesem Zeitpunkt ungefähr in dem Stadium war, in dem wir heute sind. Ja, also wir waren damals noch ganz am Anfang, wir hatten noch keinerlei Geschäftsmodell richtig aufgestellt, wir haben noch keine Kunden, wir waren noch nicht operativ am Markt. Und er hatte das alles schon, hatte schon die ersten Kunden, hatte schon die ersten Umsätze und hat quasi schon angefangen, drüber nachzudenken, wie wachse ich denn, wie hole ich mir neues Kapital rein. Ja? Und der hat mir zwei Dinge gesagt. So, der erste Punkt ist, ein Startup hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist natürlich mein Produkt, meine Dienstleistung steht im Vordergrund. Ich bin euphorisch, ich habe Bock, ich will was verändern, ich bin innovativ, ich möchte die Welt verbessern. Das ist die eine Seite und die wird auch immer funktionieren, wenn das Produkt und die Dienstleistung gut ist. Ja, also weil das Produkt ist nie schlecht, euer Produkt ist nie scheiße, das haben wir ja letztes Mal schon besprochen, sondern ihr seid die Herrscher über euer Produkt, ihr wisst am besten Bescheid, wie es funktioniert und ihr könnt es auch am besten verkaufen. Deswegen müsst ihr euch da nie verstecken oder denken, ihr könnt das nicht. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings etwas, was jede Gründerin und jeder Gründer wirklich von Anfang an lernen muss, beziehungsweise versuchen muss, sich schnell das einzueignen. Das ist die Betriebswirtschaftslehre. Das heißt, es geht einfach darum, dass es gewisse Regeln gibt und Vorschriften, gerade in Deutschland, kennen wir ja, unser Regelwerk ist ja ziemlich ausgeprägt. Es gibt einfach Dinge, die muss man als Unternehmer oder als Unternehmerin wissen. Ja. Und ich möchte jetzt auch gar nicht groß aufzählen, das machen wir gleich, was es so für Dinge gibt, die man beachten muss. Aber einfach, um zu verstehen, dass ich von Anfang an wissen muss, okay, auch wenn ich das vielleicht nicht im Studium hatte, vielleicht habe ich kein BWL studiert, vielleicht habe ich soziale Arbeit studiert oder, keine Ahnung, habe eine Ausbildung gemacht, ja, als Handwerker, alles wunderbare Dinge. Aber wenn ich mich selbstständig machen möchte, wenn ich ein Unternehmen gründen möchte, muss ich die Betriebswirtschaftslehre können. Oder ich muss mir jemanden reinholen, der das kann. Ja. Es kann auch sein, dass ihr vielleicht sagt, ich ich möchte mich lieber aufs Produkt konzentrieren, ich bin die kreative Seite im Unternehmen, dann holt euch jemanden rein, der einfach dieses operative Geschäft macht, ja, der das einfach versteht, der vielleicht schon Erfahrung da drin hat, der vielleicht Leute kennt, die da drin Erfahrung haben. Auf jeden Fall ganz wichtig, bitte von Anfang an beachten.
Und vor allem im Gründerteam, ne?
Ja.
Das ist ja das Wichtige, ne?
Stimmt, ganz genau, im Gründerteam. Punkt 2, tatsächlich habe ich mir das angehört, habe mir dann ein bisschen Gedanken darüber gemacht und habe mir dann sofort reflexartig gedacht, ja, hast du recht, aber wir haben da ja noch Zeit. So. Punkt 2 ist, baut euch von Anfang an ein Netzwerk an Investoren auf. So, das klingt jetzt so ein bisschen aus der Luft gegriffen, ja, aber ich kenne doch gar niemanden und wo soll ich die denn herkriegen und bin da noch gar nicht so weit. Alles richtig, genau dasselbe habe ich mir damals auch gedacht.
Ja.
Ihr rutscht ja in diese Startup-Welt rein und trefft die ganze Zeit irgendwelche Leute. Ja? Das heißt, ihr macht Netzwerk sowieso schon die ganze Zeit, ja? Dass ihr euch aufbaut. Jetzt müsst ihr gucken, dass dieses Netzwerk sich so langsam von anderen Gründern und Gründerinnen und Coaches und was weiß ich nicht, alles so ein bisschen nicht distanziert, die sind auch wichtig, ganz klar, aber dass es schon in die Richtung geht, mit wem möchte ich denn in der Zukunft sprechen? So. Und ihr werdet immer mal wieder Leuten über den Weg laufen, die vielleicht als Privatperson oder auch als Mitarbeiter einer Investitionsfirma arbeiten, die quasi Investments tätigen, ja, in junge Startups, in kleine Unternehmen, die gerade im Aufbau sind, ja, wie die verschiedenen Phasen heißen, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Und es ist ganz wichtig, dass ihr quasi, wenn ihr später wirklich Geld braucht, wisst, wo ihr hin müsst,
ja,
beziehungsweise mal die ersten Gespräche startet, weil natürlich, das ist im seltensten Fall so, dass man hingeht, ich brauche Geld, ich spreche mit den ersten zwei Leuten und zack, habe ich Geld, ja, so läuft das nicht, also wenigstens aus unserer Erfahrung nicht. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, jetzt brauche ich eine Kapitalerhöhung, ich muss wachsen, ich muss meine Gehälter zahlen, ich muss Marketingausgaben haben können, ja, also ich brauche Budget, dann ist es wichtig, dass ihr nicht dann anfangt zu suchen und sagen, okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Das werdet ihr auch machen, aber vielleicht habt ihr schon so einen Stamm an Investoren, die in eurem Netzwerk sind, die ihr vielleicht einfach mal anhauen könnt und sagen könnt, hey, könnt ihr uns nicht mal beraten? Was fehlt uns? Könnt ihr mal über unser Pitch-Deck gucken und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig und ich habe mir das damals zu Herzen genommen, aber habe auch erstmal gedacht, ach ja, hat ja noch Zeit. Und wir sind genau jetzt an dem Punkt, wo ich sage, zum Glück hatten wir 2, 3 in unserem Netzwerk, die uns ein bisschen beraten haben. Die kamen aber erst später dazu. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir noch ein paar mehr hätten. Ja, weil wir sind jetzt gerade in dieser Phase, wo wir einfach ins kalte Wasser geworfen werden und vor Investoren quasi sitzen und dann performen müssen.
Ja.
Und dementsprechend, bitte nehmt euch das ja zu Herzen und guckt, dass ihr von Anfang an da ein Netzwerk aufbaut.
Ja. Absolut. Es sind auch 2 wirklich sehr, sehr gute Tipps. Vor allem, wenn man die zu Beginn hört, wie du sagst, ne, und noch in einer Phase ist, wo man eigentlich gar nichts damit zu tun hat, in Anführungszeichen. Wobei man sagen muss, klar, wenn man eine Firma gründet, sollte man irgendwie von BWL schon was verstehen. Bei uns ist das ja dadurch abgedeckt, dass wir alle 3 de facto BWL-Studenten sind. Nicht BWL im ich sag mal, ursprünglichen Sinne, aber in einer Management-Business-Version davon. Aber ich habe das auch schon ganz oft von Leuten in meinem Freundeskreis, die dann halt, ich sag mal, aus der technischen Seite kommen, coole Ideen haben. Die können das aufbauen, das Produkt. Die haben keine Ahnung von der Vermarktung, keine Ahnung von wie eine Firma aufbaut. Und deswegen ist das einfach super wichtig, da jemanden drin zu haben. Ja? Und wie du sagst, das mit den Netzwerken an Investoren, das spüren wir ja gerade selbst. Also das darf man nicht unterschätzen. Netzwerk generell haben wir ja schon direkt zu Beginn unseres Podcasts gesagt, das ist eine der großen, großen Lehren, die man wirklich nicht unterschätzen sollte.
Absolut.
Und von daher, wie lief das denn bei uns? Wir hatten ja auch schon in einer unserer früheren Folgen so ein bisschen darüber gesprochen, wie man eine Firma finanzieren kann, weil es ja auch darum ging, dann welche Unternehmensform man am Ende dann wählt. Bootstrap, ne, Fördermittel, Eigenkapital, Fremdkapital sind hier so die Stichwörter. Wir hatten da ja auch schon bereits so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir uns selbst gebootstrapped haben. Da hatten wir es auch letztes Mal mit Ole drüber, ja, unserem Gast, ja, der selbst gar nicht wusste, was der Begriff ist. Ist auch ein bisschen ein blöder Begriff. Die aber sich auch gebootstrapped haben. Im Prinzip bedeutet das nämlich einfach, dass man das aus eigenem Geld finanziert. Das heißt, wir haben unser Privatvermögen genutzt, um die Firma zu gründen. Und dann ist es nun mal so, dass in einer Kapitalgesellschaft man dann nicht einfach Geld zuschießen kann. Das muss dann wirklich über Eigenkapitalerhöhung gemacht werden. Da reden wir nachher auch nochmal kurz drüber. Also ich kann nicht einfach sagen, naja, ich bin der Chef, jetzt werfe ich Geld in den Pott rein und dann hat die Firma wieder Geld. Das geht nicht. In einer Personengesellschaft geht das schon. Beispielsweise mein Papa, hatte ich ja schon erzählt, hat ein Restaurant. Das ist ein ganz normales Einzelunternehmen. Einzelunternehmen bedeutet, eigenes Kapital der Privatperson und Kapital der Firma sind 1:1 gleich. Das heißt, ich kann einfach was reinwerfen und ich kann auch einfach was rausnehmen. geht nämlich auch nicht bei einer Kapitalgesellschaft, ne?
Genau, richtig.
Genau, und dann hatten wir auch noch zusätzlich das große, große Glück, dass wir Fördermittel bekommen haben. Zum einen das Gründerstipendium NRW. Das heißt hier, wir haben ja unsere Firma in Köln gegründet. Köln ist Teil von Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat einen eigenen Fonds sozusagen bereitgestellt, damals vom Landesministerium für Digitalisierung und Wirtschaft, vom Herrn Professor Pinkwart damals noch geleitet. Das war dann für ein Jahr, das haben wir aber nicht komplett ausgereizt, weil dann das zweite Förderprogramm ja schon eingestiegen ist, das Exist-Gründerstipendium. Da hatten wir ja auch schon etwas ausführlicher drüber geredet. Und das hat natürlich dann auch nochmal dafür gesorgt, dass wir diese Fördermittel zwar nicht für die Firma direkt benutzen durften, das ist ganz wichtig, diese staatlichen Förderungen gehen nicht in die Firma, das hatten wir ja gesagt, weil das sonst eine Subventionierung wäre oder eine versteckte Subventionierung wäre, sondern wir mussten dann uns kein Gehalt auszahlen, weil wir das Geld eben von diesen Fördermitteln bekommen haben. Ist auch ganz super, um die Firma dann eben entsprechend aufzubauen.
Ja. Ganz genau.
Paula, was haben wir denn jetzt letztes Jahr bekommen? Könntest du das mal kurz erklären?
Ja, also vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen mit den Finanzierungsarten, die wir jetzt gerade bekommen haben oder gerade suchen. Ganz kurz als Aufklärung, wir befinden uns gerade zwischen den zwei, sage ich mal, Hauptfinanzierungsformen Eigenkapital und Fremdkapitalaufnahme. Mhm. Das ist ein großer Unterschied zwischen diesen zwei Formen. Ja, Eigenkapital, wie der Name schon sagt, ist mein eigenes Kapital, auch wenn es von einem Investor kommt, weil dieser Investor ja Teil eurer Firma wird. Das heißt, wenn ihr hingeht und sagt, ich möchte eine Eigenkapitalerhöhung vornehmen, das heißt, ihr geht zu Investoren, sagt, ich biete euch den Stück von meinem Kuchen an, das heißt, irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal 20% meiner Firma, verkauft ihr und bekommt dafür einen auf Bewertung basierter Anteil an Geld, den ihr dann frei zur Verfügung habt. Beziehungsweise, ja, muss natürlich vorher definiert werden, für was brauche ich das Geld, wo gebe ich das aus. Aber das Geld gehört euch. Dafür gehören diese 20% eures Unternehmens dem Investor. Das heißt, ihr werdet quasi eins. Er wird quasi Gesellschafter eurer Firma.
Genau. So.
Und deswegen heißt es Eigenkapital, ja, weil er dann Teil eurer Firma ist. Dementsprechend gehört ja ihm auch die Firma und ihm auch das Geld, was er euch gegeben hat. So, das heißt, ihr seid eins. Auf der anderen Seite gibt es aber Fremdkapital, wie zum Beispiel ein Kredit bei einer Bank, ja, oder ein Wandeldarlehen, wo wir auch gleich dazu kommen. Das ist quasi Geld, das ihr aufnehmt bei der Bank gegen Zinsen und ihr natürlich auch irgendwann zurückzahlen müsst. Eigenkapital müsst ihr nicht zurückzahlen, sondern da habt ihr ja quasi was abgegeben für. Genau. Fremdkapital müsst ihr zurückbezahlen und ziemlich wahrscheinlich auch Zinsen bezahlen. Das heißt, ihr zahlt Geld teurer zurück, als ihr es bekommen habt und kauft dementsprechend Geld ein. Ja, so läuft das. Und da ist es immer ganz wichtig zu verstehen, okay, auf der einen Seite möchte ich natürlich so wenig wie möglich von meiner Firma verlieren. Auf der anderen Seite muss ich das Geld nicht zurückbezahlen. Das heißt, ich habe als Unternehmer eigentlich wenig Risiko. Wenn ich Anteile abgebe, dann liegt das Risiko zu 100% eigentlich bei dem Investor. Ja. Weil wenn die Firma irgendwann pleite geht, dann hat er sein Geld verloren und seine Anteile natürlich mit, ihr aber auch. Dementsprechend müsst ihr dann aber nachher nicht irgendwie in einer Bankrechenschaft ablegen. Anders beim Fremdkapital, ja. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht irgendwie mit einer Bürgschaft oder sowas, genau, mit einer privaten Bürgschaft dann sagt, ich nehme jetzt Geld auf, bürge da mit meinem Privatvermögen womöglich noch. Ja, das heißt, wenn die Firma pleite geht, musst du privat das Geld zurückbezahlen. Das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Ja, das ist wirklich gefährlich, weil man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, welche externen Faktoren da auf euch zukommen. Ja. Dementsprechend, genau, ist das gefährlich und würden wir auch von abraten.
Ja,
so. Aber das liegt natürlich im Auge des Betrachters. So, was haben wir jetzt im Dezember bekommen? Wir sind einem Programm beigetreten, der NRW-Bank, hier in Nordrhein-Westfalen, und haben ein Wandeldarlehen beantragt. So, dieses Wandeldarlehen, das war ein Programm von der NRW-Bank im Zuge von Corona, das quasi junge Unternehmen unterstützen wollte. Dieses gleiche Programm, das habe ich dann nachher erfahren, gibt es auch in Baden-Württemberg. Dementsprechend glaube ich, dass es das auch in anderen Bundesländern gibt. Ja, also egal, wo ihr uns gerade zuhört, guckt mal und informiert euch mal, in eurem Bundesland gibt es das sicher auch. Ja, da gibt es dann so Förderbanken. Die NRW-Bank ist quasi wie so eine kleine Startup-Bank, die Startups unterstützt. Und die hat quasi angeboten, im Rahmen von 50 bis 200.000 ging das, konnte man beantragen. Ne? Wir haben tatsächlich 200.000 Euro beantragt, im Endeffekt aber 100.000 bekommen. Das ist dann quasi wie so ein kleiner Prozess, den man durchlaufen muss. Man muss mit den Finanziers, beziehungsweise die da für das Kapital zuständig sind, sprechen. Tatsächlich spricht man da mit der Abteilung von der Eigenkapitalerhöhung, nicht von der Fremdkapitalerhöhung. Mhm. Einfach deshalb, weil ein Wandeldarlehen darauf ausgelegt ist, vielleicht in der Zukunft gewandelt zu werden. Das bedeutet, dass das Geld, das sie euch gegeben haben, in Unternehmensanteile gewandelt werden können. Momentan ist unsere Vereinbarung so, dass wir sagen, nach 6 Jahren zahlen wir der NRW-Bank dieses Geld zurück plus Zinsen. Genau. Allerdings hat keiner der Gesellschafter, das heißt weder du noch Evelyn noch ich, sind da privat irgendwie involviert. Das heißt, wenn wir in 6 Jahren nicht zurückzahlen können, die Firma nicht zurückzahlen kann, müssen wir privat nicht haften. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Dafür die Gegenseite ist, dass die Zinsen etwas höher sind als bei einem normalen Kredit. Ja? Das heißt, normaler Kredit hat immer Zinsen, die man zahlen muss, ja? Aber bei so einem Wandeldarlehen liegen diese etwas höher. Dementsprechend müssen wir auch etwas mehr zurückbezahlen. Dafür ist, wie gesagt, die private Haftung ausgeschlossen. Und jetzt, Mino, könntest du den Leuten, das hast du mir letztens so toll auch nochmal erklärt, erzählen, was es denn mit so einem Cap auf sich hat, genau. Wann entscheidet die Bank wirklich dazu, okay, wir möchten jetzt wandeln, wir möchten Unternehmensanteile dieser Firma übernehmen und Teil der Firma werden.
Ja. Also generell ist es ja sowieso so, egal wer Investor sozusagen oder Gesellschafter einer GmbH oder einer Gesellschaft ist, bei jeder Finanzierungsrunde muss man alle nochmal informieren. Das Ziel ist, das Eigenkapital zu erhöhen und ob man denn selbst auch wieder investieren möchte. Das heißt, in diesem Fall müssten wir dann auch, wenn wir jetzt sagen, in 1-2 Monaten möchten wir Geld aufnehmen, das ist ja auch unser Plan, müssten wir der NRW-Bank jetzt Bescheid geben und sagen, hört mal, wir möchten jetzt das Eigenkapital der Firma erhöhen, das bei so und so einer Bewertung, dann können die sich entscheiden, jetzt eben das Wandeldarlehen von einem Darlehen in Eigenkapital umzuwandeln. Generell wird das normalerweise so gemacht, dass bei Wandeldarlehen, das ist in diesem Fall lustigerweise nicht passiert, aber generell ist das der Fall, dass vorab eine sogenannte Cap festgehalten wird. Cap bedeutet, dass die NRW-Bank dann in diesem Fall oder ein Investor, ein Business Angel sagt, ich bewerte euch zum Stand der Auszahlung des Wandeldarlehens mit so und so viel Millionen Euro beispielsweise. Wir können ja mal eine einfache Rechnung machen und können sagen, diese Firma ist zum Stand des Wandeldarlehens 2 Millionen Euro wert. 2 Millionen. Und solltet ihr dann bei einer Finanzierungsrunde weniger als 2 Millionen bewertet werden, dann werden trotzdem die Anteile, die die NRW-Bank in diesem Fall dann an der Firma erwirbt, zum Preis von 2 Millionen verhandelt. Das heißt, wenn die 10% haben wollen, werden ihre Anteile 200.000 Euro wert. Ja? 10% von 2 Millionen sind 200.000. Auch wenn der nächste Investor sagt, ich bewerte euch nur mit 1 Million Euro und damit wären das nicht mehr 10%, sondern 20%, wenn er 200.000 Euro investiert. Ja? Das heißt, wir hätten Geld verloren, weil ja die NRW-Bank quasi gesagt hat, naja, ihr seid überbewertet dann in dem Fall und dann wird man auch so bezahlt. Aber das hat halt auch genau den gegenteiligen Effekt. Wenn sie sagen, ich bewerte euch mit 2 Millionen und der nächste Investor kommt in die Ecke ein paar Monate später und sagt, ihr seid mir 5 Millionen wert, dann wird auch nur bis zu 2 Millionen quasi dieser Betrag genommen und die Anteile an der Firma verringern sich dann automatisch dadurch. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Und das ist generell auch das, was du ja eben angesprochen hattest mit diesem Verhandeln. Wie bewertet man sich? Welche Anteile gibt man raus? Für all diejenigen unter euch, die beispielsweise sowas schauen wie Höhle der Löwen, Shark Tank oder Dragon's Den in der UK. Das ist ja dieses, ne, man geht dann vor die Investoren, man pitcht seine Idee und dann sagen die ja immer irgendwelche wilden Zahlen. Ich möchte, keine Ahnung, 500.000 Euro für 10%. Und dann fragt man sich immer, was bedeutet das eigentlich? Naja, dann muss man das eigentlich nur hochrechnen. Wenn sie sagen, ich gebe dir 10% meiner Firma für 500.000 Euro, bedeutet das, dass in diesem Moment derjenige, der pitcht und das Geld möchte, denkt, dass seine Firma 5 Millionen Euro wert ist. Ne? 10% von 5 Millionen sind 500.000 Euro. Und dann muss man das ja argumentieren. Deswegen kommen dann auch immer diese Fragen, ja, wie viel Umsatz habt ihr gemacht? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Weil ganz viele Faktoren fallen da eben rein oder fließen da in diese Bewertung mit rein. Und es ist sehr, sehr schwer, das auch gerade zu Beginn eines Startups, wo man vielleicht noch nicht so viele Kunden noch nicht oder überhaupt gar keinen Umsatz generiert hat, diese Zahl dann zu generieren. Weil man hat auf der einen Seite natürlich, wie in unserem Fall, eine Plattform, ein Produkt entwickelt, wo viel, viel Arbeit drin steckt, ja, das dann quasi verstecktes Kapital sozusagen ist. Ist ja nochmal was anderes, wie wenn man wirklich was Physisches produziert hat. Weil dann kann man sagen, wir haben ein Lager, mit einem Lagerwert von x Millionen Euro, dann ist die Firma ja alleine schon mindestens diesen Lagerbestand wert. Ne? Und deswegen ist das dann auch immer schwer gegenüber von Investoren dann zu argumentieren, weil die dann auch wieder mit Gegenangeboten kommen. Und da muss man sich halt irgendwo in der Mitte treffen, sodass man sich auf der einen Seite, der Meinung bin ich immer, und Paula, du stehst ja auch eher so ein bisschen auf der Seite, nicht unter Wert verkauft. Diese Tendenz hat man schnell zu sagen, oh, Hauptsache ich kriege Geld, hier nimm einfach mehr von meinem Eigenanteil und dann am Ende ärgert man sich, dass man irgendwie 25% der Firma rausgeworfen hat, die man später in späteren Finanzierungsrunden vielleicht lieber hätte. Ja. Ja. Andererseits natürlich darf man auch nicht reinrennen und sagen, wenn man noch keinen Umsatz hat, ey, wir sind 15 Millionen Euro wert und entweder ihr gebt uns Geld oder ihr lässt es. Das ist dann schwierig.
Ja, und das war ja bei uns auch, das kann man ja offen sagen, bei uns am Anfang auch das Problem. Also wir haben das quasi tatsächlich dann einfach auch aus dem Grund gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht von Anfang an direkt Anteile verlieren, die wir hätten behalten können. Ja. Wir waren zu dem Zeitpunkt, an dem wir unsere ersten Bewertungen aufgerufen haben, auch ein bisschen früh dran. Das kann man heute im Rückblick auf jeden Fall sagen. Wir haben die ersten Investorengespräche zu früh geführt und mit dieser Bewertung sowieso. Die war viel zu hoch. Das kann man ja heute auch sagen. Das ist ja kein Problem. Und dafür sind wir heute zu dem Stand, den wir heute sind, mit Umsatz, mit Kunden, natürlich auch deutlich mehr wert. Das heißt, wir können heute sagen, okay, wir haben zwar die Bewertung runtergefahren, aber nicht drastisch. Ja? Also wir müssen jetzt nicht die Hälfte unseres Unternehmens abgeben, um dann quasi das Geld, was wir ursprünglich wollten, auch zu kriegen, sondern wir kommen mit weniger Geld, dementsprechend weniger Anteilen, die wir abgeben müssen, aus, um dann auch später unsere Anschlussfinanzierung machen zu können. Genau. Und das ist ein Lerneffekt, ganz klar, und das ist auch eine Diskussionsgrundlage. Da gibt es dann auch vielleicht unterschiedliche Meinungen im Gründerteam. Da gibt es dann wahrscheinlich auch, sage ich mal, Rückschläge, ja, oder Absagen von Investoren. Ja. Dann muss man quasi weitermachen, dann muss man nochmal umstrukturieren, eine neue Strategie wählen. Man muss sagen, okay, ich hatte Unrecht, oder okay, das war vielleicht ein bisschen hoch, oder das war ein bisschen niedrig. Gibt es immer wieder, ja, und es ist auch völlig in Ordnung. Man muss halt offen kommunizieren und das auch mit den Investoren kommunizieren. Die Investoren sehen das auch gerne, wenn man sagt, okay, passt auf, wir haben uns da ein bisschen verschätzt oder das war vielleicht nicht richtig da am Anfang, heute sind wir weitergekommen, wir haben auch Geld gemacht, das heißt, wir haben Proof of Concept, wir können vorweisen, dieses Geschäftsmodell funktioniert. Jetzt möchten wir nochmal einen Anlauf starten, ein bisschen niedrigere Bewertung und ein bisschen, ja, bessere Grundlage, was das Geschäftsmodell angeht. Genau. Das finden die gut, ja, da sagen die nicht, nee, ihr habt vor ein paar Monaten aber was ganz anderes gesagt und wir finden das blöd und tschüss, ja, dann ist es kein guter Investor, sondern der möchte sehen, wie entwickelt sich ein Gründerteam, wie entwickelt sich das Geschäftsmodell, und dann könnt ihr da immer gerne auch auf die Leute nochmal doppelt zugehen.
Vor allem sieht man ja auch an den Investoren ganz oft, ob sie wirklich am Produkt oder am Service interessiert sind und deswegen auch dranbleiben, beziehungsweise andersrum, ob sie die Absage deswegen erteilen, weil sie gar nichts damit anfangen können und gar nicht mal so sehr dann darum geht, dass du jetzt irgendwie absurde Zahlen aufgerufen hast, weil diejenigen, die sich dann für das Modell auch interessieren, und das müssen wir sagen, ist ja in unserem Fall bei ich sage jetzt mal 80% aller Leute, die uns abgesagt haben, dann am Ende ja trotzdem noch der Fall gewesen. Die dann sagen, bitte haltet uns auf dem Laufenden, ja, wir finden das super spannend, ihr seid jetzt irgendwie zu früh dran oder die Summe können wir nicht aufrufen oder das genaue Gegenteil, ihr wollt zu wenig, kommt bitte an einem späteren Zeitpunkt, wo wir mehr investieren können, weil das gibt es halt auch ganz oft, dass sie halt sagen, wir investieren nicht unter Summe X. Ja, ganz oft ist das dann halt, können wir jetzt ja gleich drüber reden, bei Investoren der Fall, das im Gegenzug zu Business Angels, ja, dass die viel mehr Geld anlegen und damit halt eben ihr Geld am Ende auch dann in der Summe machen, während Business Angels halt in der Regel dann ein bisschen kleinere Summe zuschießen, weil es da auch nicht nur um Geld geht. Und von daher, Paula, erzähl doch mal kurz, was ist denn der Unterschied zwischen einem BA und einem VC?
Das mache ich gleich gerne. Vielleicht müssten wir vorher kurz ansprechen, welche Stages es gibt. Ja? Also welche verschiedenen Zeitpunkte bzw. Level von Startup muss man sein, um gewisse Summen aufrufen zu können. Stimmt, ja. So. Und tatsächlich ist es ganz witzig, weil wenn ihr das googelt, dann findet ihr 1000 verschiedene Listen, die alle irgendwie unterschiedlich heißen, ja, aber wir haben da, glaube ich, einfach den Standard für uns dann festgelegt und gesagt, okay, wir beginnen mit einer Pre-Seed-Phase, ja, das ist quasi so die erste Stufe nach, sage ich mal, Bootstrapping, ja, Pre-Seed-Phasen sind eher so diese Phasen von im Aufbau, ne, also quasi, ich habe jetzt irgendwie schon die ersten Kunden, ich habe auch schon den ersten kleinen Umsatz und jetzt möchte ich einfach noch mal ein bisschen mehr austesten und sagen, okay, ich habe meine Channels identifizieren können, jetzt möchte ich da aber noch mal ein bisschen mehr Geld reinstecken, um wirklich da was rausziehen zu können, um nachher dann eine große Finanzierungsrunde starten zu können und richtig mit diesem Knowledge, mit diesem Wissen, was ich mir angeeignet habe, richtig durchstarten zu können. Genau. So. Und meistens ist die Pre-Seed-Phase dann so, dass man sagt, ich nehme zwischen, weiß ich nicht, 100.000 und 200.000 Euro auf, was in der Finanzierungswelt wenig ist, und kann mit diesen 200.000 die eigenen Gehälter vielleicht bezahlen, ich kann vielleicht ein, zwei Werkstudenten und Werkstudentinnen einstellen, ich kann vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Freelancer noch mit reinholen und ich habe auf jeden Fall als Online-Unternehmen Budget für Marketing. Genau. Ja? Also ich kann mein Produkt auch präsentieren da draußen in der Welt, weil das haben wir ja letztens angesprochen im Marketing-Teil, das sehr teuer ist. Ja. Ja? Und das 200.000 Euro mit einem Fingerschnips weg sein können. So, oh, ja. Ja. Auch gut investiert ist es einfach super schnell weg. Ja. So. Das ist quasi so die erste Phase, in der wir uns gerade befinden mit Compounder. So. Ja. Dann sagen wir möchten mit dieser Pre-Seed-Phase Anfang oder Mitte nächsten Jahres Seed-Ready sein. So, was heißt Seed-Ready? Seed-Ready ist einfach quasi die nächste Stufe, in der man schon sagt, okay, ich habe schon ziemlich viel lernen können, ich habe sehr, sehr viele Anfragen, ich habe viele Kunden, ich mache auch gut Umsatz, jetzt möchte ich wachsen, ja, jetzt möchte ich Leute einstellen, die wirklich Vollzeit mit mir zusammen oder mit uns zusammen dieses Unternehmen weiter aufbauen. Wir wollen andere Märkte ergründen, wir wollen vielleicht noch ein zweites, drittes Geschäftsmodell mit aufbauen, wir wollen internationalisieren. Ja, das sind alles dann Punkte, wo man sagt, okay, wir machen eine Seed-Phase und eine Seed-Phase kann dann auch schon mal zwischen 500.000 und 1 Million Euro liegen. Ja, das gibt es. Ja, es gibt sogar auch höhere Seed-Phasen. So. Und wenn man diese Phase dann hatte, also wir wollen mit dieser Seed-Phase ja profitabel werden. Ne? Das ist quasi unser Ziel. Wir wollen dann erstmal das schaffen, dass wir mit dieser Finanzierungsrunde uns selber tragen können. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht nochmal eine Finanzierungsrunde machen, sondern wir können damit quasi dann auf dem Stand, auf dem wir operieren, überleben und alle unsere Kosten decken und unsere Gehälter bezahlen und so weiter. Aber wir wollen vielleicht dann doch nochmal größer werden. Ja? Und um richtig dann groß zu werden, gibt es quasi dann diese großen Series A, Series B Runden, die wirklich dann, also jetzt zum Beispiel ein sehr bekanntes Startup aus Deutschland, Simple Club, eine Lern-App, eine sehr, sehr erfolgreiche Lern-App. Die haben jetzt eine Series A-Runde, wenn ich mich nicht täusche, gemacht und haben 7 Millionen Euro aufgenommen. Genau. So, das ist natürlich eine Mördersumme. Für Deutschland ist es eine Mördersumme. In den USA sagen sie, Pre-Seed. nee, das ist sehr, sehr, sehr viel Geld und du kannst super viel damit machen. Und das ist natürlich daraus aufgelegt, einfach nochmal richtig zu wachsen, unglaublich viel weitere Geschäftsmodelle zu entwickeln, in neue Branchen vorzudringen vielleicht, ja, und das Produkt einfach unfassbar weiterzuentwickeln. Ja. Das sind so quasi die Stages. Ich weiß nicht, hast du da noch was hinzuzufügen? Ich glaube, das sind so die
Ich finde, es gibt einen ganz netten Punkt, den man sich merken kann für die Seed-Phase, um zu sagen, ja, man weiß, ob man halt eben Seed-ready ist. Das ist, indem man sagen kann, wenn ich 1 Euro in beispielsweise Marketing investiere, weiß ich ganz genau, dass x Euro wieder zurückkommt. Mhm. Und zwar positiv x Euro, nicht negativ x Euro. Weil das würde ja bedeuten, man verbrennt Geld. Ja?
Das ist doch dann Return on Advertising Spend?
Genau, exactly. Ne, das ist das schönere Wort für Return on Investment, wenn man über Marketing eben dann redet. Ne? Dann wird das Advertising Spend genannt. Also wie viel Geld ich, wenn ich 1 Euro an Werbung ausgebe, wie viel Geld an Umsatz kommt wieder rein. Und wenn das mehr als 1 Euro ist, im besten Falle sowas wie 2, 3 Euro, ja, dann bin ich ja profitabel. Weil dann weiß ich ja, wenn ich ja Geld ausgebe, kriege ich viel mehr Geld zurück. Und man muss nun mal einfach Geld ausgeben, um Geld zurückzubekommen. Da kommt man nicht drum rum.
Aber ganz kurz, also der einzige Kostenpunkt im Unternehmen ist nicht nur Marketing.
Nein, natürlich.
Da müssen auch noch Gehälter gedeckt werden, da müssen Steuern bezahlt werden, da muss eine Steuervorauszahlung geleistet werden. Also da kommen noch so viele Kosten auf euch zu. Bitte nicht denken, wenn ich meine Marketingkosten gedeckt habe, bin ich profitabel.
Nee. Deswegen muss es auch mehr als 1 Euro zurück sein. Ne? Weil wenn man jetzt sagt, man gibt 1 Euro in Marketing aus und es kommt 3 Euro zurück, kann man vielleicht auch den Euro von Buchhaltung etc. dann noch bezahlen. Ne? Das ist klar. Ja. Ne? Deswegen muss das halt hoch sein. Und nur wenn man das dann halt auch beziffern kann, kann man ja auch am Ende ausrechnen, wie wachse ich. Ne? Wie viel Geld muss ich am Ende zum Beispiel in den Pott werfen, um sagen zu können, ich habe so und so viel Euro dann am Ende an Umsatz generiert, um beispielsweise nochmal irgendwie eine neue Branche zu erobern etc.
Ne? Ja, genau. Richtig. Und jetzt ist die Frage, okay, jetzt weiß ich quasi die Runden, ich befinde mich vielleicht selber jetzt gerade in der Pre-Seed-Phase, wo gehe ich denn jetzt am besten hin, um dieses Geld zu kriegen? So. Das ist tatsächlich ein Learning-Prozess, den wir auch schmerzhaft erleben mussten, beziehungsweise noch am Erleben sind. Also manchmal schmerzhaft, manchmal positiv, ja. Ihr lernt auf jeden Fall unglaublich viel, macht das auch, begebt euch in dieses Haifischbecken, ja, nicht umsonst heißt es ja Shark Tank in den USA. Und lasst euch einfach mal auseinandernehmen und zerpflücken und so, das gehört einfach dazu, das ist so. Es gibt 2 signifikante Unterschiede. Ja, das eine ist, ihr könnt zu einer Privatperson gehen, ja, oder einer kleineren Investitionsfirma, die eher als Business Angel auftritt. Ja. Ein Business Angel, wie der Name schon sagt, ist quasi euer Begleiter, euer Engel, der euch nicht nur Budget gibt, das natürlich auch, der gibt euch dann meistens kleinere Beträge, wie jetzt gerade benannt, 100.000, 200.000 Euro, der aber vielleicht selber schon Firmen gegründet hat, selber schon Firmen verkauft hat, der einfach brutal viel Geld bei sich auf der Bank liegen hat und das gerne an Startups verteilt, um quasi erstens das Geld anzulegen, zweitens aber auch irgendwie einen Impact zu leisten. Genau. Ja, das sind meistens Menschen, die selber noch Visionen haben, die selber noch sagen, ich möchte gerne andere Gründerinnen und Gründer unterstützen und dieses Land, Europa, aber auch die Welt weiterbringen. Genau. So. Und die bringen nicht nur Geld mit ein, sondern was noch viel wichtiger ist, die nutzen dann auch quasi als Gesellschafter eurer Firma, ja, als Teil eurer Firma, ihr eigenes Netzwerk. Was glaubt ihr, wie viele Leute die in ihrem Leben kennengelernt haben? Die kennen weitere Investoren, die dann für nächste Finanzierungsrunden wichtig sein können. Die kennen Politiker, die kennen andere Unternehmer, die wissen ganz genau Bescheid, wie vorher ganz am Anfang benannt, wie Betriebswirtschaftslehre funktioniert. Ja? Genau. Das heißt, Netzwerk, Know-how, einfach Fähigkeiten, die ihr noch lange nicht erlernt habt, weil ihr auch viel jünger seid, weil ihr noch viel kürzere Zeit in dieser Startup-Welt oder Unternehmerwelt zugange seid. Das sind die natürlich viel, viel mehr. Ja. Die haben viel, viel mehr Erfahrung, die haben unglaublichen Wissensschatz und werden das natürlich dann mit einbringen. Ja? Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ich gebe euch so und so viel Geld, ich möchte so und so viele Anteile, aber ich bringe zum Beispiel mit meine Marketingfähigkeiten. Ich habe selber ein Startup aufgebaut, war CMO, ja, also Marketingchef, und habe quasi komplett das ganze Geschäft im Marketing geleitet und würde das auch gerne auch bei euch machen, zum Beispiel, ja? Oder euch unterstützen, quasi euren Marketingchef unterstützen oder, keine Ahnung, Saleschef oder keine Ahnung, ja. Ja? Egal welche Fähigkeiten der auch immer hat, das bringt er mit ein und kann natürlich unglaublich viel bewirken. Absolut. Ja, also was sowas machen kann, ist super wertvoll. Ja. Also gibt es auch natürlich Schattenseiten, ja, weil jemand, der sich so intensiv einbringen will im Unternehmen, der möchte auch natürlich mitbestimmen, der möchte seine Anteile, die er dann kriegt, auch nutzen. Und jetzt sagen wir mal, der kriegt 20% eurer Firma, dann hat er natürlich auch 20% Stimmrecht. Ja. Und er möchte natürlich bei jeder Gesellschafterversammlung mit dabei sein, über jede Strategie informiert werden und dann natürlich auch mitbestimmen. So. Dementsprechend müsst ihr da ganz genau aufpassen, wen holt ihr euch da rein? Ja. Passt der zu mir? Ja. Ist der oder diejenige ja qualifiziert genug, vielleicht auch wissend, was unseren Markt betrifft? Das ist auch wichtig. Ja, also holt euch, wenn ihr jetzt im Bildungsmarkt unterwegs seid, holt euch keinen Raum, der vorher Autos gebaut hat oder so, weil natürlich ist die Betriebswirtschaft immer dasselbe, wie wir vorhin besprochen haben, aber trotzdem ist es sehr, sehr marktabhängig. Ja, also ihr müsst da richtig aufpassen, dass er wirklich auch Ahnung hat davon, wo ihr überhaupt hin wollt und was dafür benötigt wird. So.
Vor allem so ein bisschen abhängig auch davon, was man eben dann an Know-how haben will. Wir haben ja beispielsweise für uns intern entschieden, dass Evelyn gerne auch jemanden hätte, der sie unterstützt dann nochmal in diesem Marketingbereich, gerade in unserem Segment, weil unser Segment sehr, sehr spezifisch ist. Ne? Und gerade da, wenn man dann sagt, ich möchte gerne einen Business Angel haben, der, wie du sagst, ne, sich engagiert, der sein Wissen mit reinbringt, dann muss das aus diesem Bereich kommen. Weil klar, guck dir mal die fancy Werbung von Porsche etc. an. Ja? Das sind fantastische Werbespots. Also da hocken Köpfe hinten dran, die sind ultra kreativ. Die würden sicherlich auch geile Spots für uns machen, sozusagen. Aber die haben natürlich einen ganz anderen Blick auf das Feld, weil sie den Markt nicht kennen. Ne? Deswegen ist das da natürlich dann nochmal ganz was anderes. Ja.
Man könnte so die These aufstellen, dass für eine Pre-Seed-Phase ein Business Angel die geeignetste Wahl ist. Ja. Ne? Ja. So, das könnte man schon behaupten. Allerdings muss das nicht sein. Es gibt auch Venture Capitalists, da kommen wir jetzt dazu. Meine Wahrnehmung war immer, dass es so die dunkle Seite der Macht. Auch wichtig fürs Gesamtbild. Aber die sind dann schon ein bisschen mehr Hardcore drauf, sage ich mal. Vielleicht kannst du den Leuten mal erklären, was ist denn ein VC?
Ja, einem VC geht es nur ums Geld. Könnte man jetzt sozusagen werfen, ne? Weil du sagst, die dunkle Seite der Macht. Ja. Also das können auch hier wiederum Einzelpersonen sein. Ganz oft sind es wirklich irgendwelche Institutionen beziehungsweise Verbände, gibt es auch Fonds etc., die schießen viel, viel mehr Geld rein. Da geht es wirklich um größere Summen, gleichzeitig aber auch wirklich nur um das reine Investment. Also selten hat man VCs, die dann auch sagen, ich gebe dann noch irgendwie was Zusätzliches außer Geld, wie beispielsweise Netzwerk Know-how, das man halt von den Business Angels hat, noch zusätzlich mit rein. Es geht also hier rein darum, die sagen, oh guck mal, hier ist ein Business Model, das ist vielleicht sehr attraktiv, wir hoffen, dass das sehr profitabel wird, also schießen wir, keine Ahnung, 500.000 Euro, 1 Million Euro rein und hoffen, dass die innerhalb der nächsten x Jahre uns wieder x Geld zurückbringen. Da gibt es ja diese sogenannte 10x-These, dass man eben versucht, das Zehnfache der investierten Summe wieder zurückzubekommen über einen entsprechenden Zeitraum. Und ihr habt das vielleicht schon mal gehört, das Wort Portfolio, diese VCs bauen sich Portfolien auf, das bedeutet, man hat da nicht nur ein Unternehmen, in das man investiert, sondern vielleicht 10 und von diesen 10 Unternehmen, das war Weißmann ist meistens nur eins dabei, das wirklich so durch die Decke schießt und dann quasi wieder die Investments aller anderen neuen Firmen, die vielleicht nicht ganz so profitabel sind, wieder ausgleicht. Das ist so ein bisschen die Idee. Deswegen hat man da auch viel härtere Verhandlungsrunden, weil A, es geht um viel mehr Geld, in der Regel um viel mehr Geld, und B, ist es halt da wirklich, da geht es um Zahlen, 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 Zahlen. Ne? Die wollen sehen, dass man profitabel und schnell profitabel wird oder so schnell wie möglich profitabel wird, damit auch der Fonds oder der VC selbst das Geld wieder zurückbekommt, wenn ein Business Angel in der Regel viel mehr so in the long term denkt. Das heißt, er will wirklich als strategischer Partner irgendwie mit dabei sitzen. Da geht es nicht darum, dass er seine 100.000, 200.000 irgendwie nächstes Jahr wieder zurück hat, sondern, keine Ahnung, 5, 6 Jahre das Ganze mitbegleitet, vielleicht dann auch genauso einen dicken Exit mitmacht, wie das Gründerteam das macht. Deswegen sind meistens auch zu Beginn, weil in der Pre-Seed-Phase die BAs, also Business Angels, öfter vorkommen, da die Anteile dann größer, als das später in späteren Phasen bei VCs der Fall ist. Ne? Also ein BA hat dann öfter einen größeren Chunk vom Kuchen ab, als das dann in späteren Runden ein VC hat. Ne?
Ja, weil natürlich der auch das Risiko eingeht.
Exakt. Ja. Weil zu Beginn kann natürlich viel mehr schief gehen als später, wenn man sagt, hey, wir sind schon profitabel oder wir haben schon x Umsatz gemacht.
Ja, ganz
und
genau.
Deswegen merkt man halt auch da, dass man die anders ansprechen muss. Ne? Einen Business Angel muss man vielleicht eher so auf der, ich würde nicht sagen kumpelhaften Ebene, aber schon eher auf der persönlichen Ebene ansprechen und dann halt sagen, man, so wie wir das gemacht haben, man selektiert wirklich Leute aus unserer Branche, die man vielleicht kennt, die irgendwie ein cooles Bildungsstartup aufgebaut haben, die vielleicht Bock hätten, das zu machen oder aus angrenzenden Industrien eben kommen und spricht die direkt an, während das andere bei den VCs, wie gesagt, eher ja wirklich solche Fonds sind, ne, und Gesellschaften sind, die man dann eher auch formal mit einem riesigen Prozess dann durchgehen muss, ne, wo man irgendwie auch so riesige, ellenlange Formulare ausfüllen muss und so weiter und so fort.
Ne? Genau. Und die sind meistens auch so ein bisschen distanzierter, ne? Nicht so wie beim Business Angel, der jetzt aktiv mitarbeitet, sondern die sagen dann, okay, hier nimm das Geld. Es gibt natürlich auch VCs, die tatkräftig unterstützen, die auch irgendwie Netzwerke eröffnen und so weiter, aber viele ziehen sich dann zurück und beobachten einfach nur und sagen, mach mal. Es gibt dann aber auch noch eine dritte Form, die nennt sich strategischer Partner. Mhm. Das ist dann auch nochmal was anderes. Also ein strategischer Partner sagt auch eher so ein bisschen aus VC-Sicht, ich investiere vielleicht ein bisschen mehr Geld, nehme aber auch einen beträchtlichen Anteil eures Unternehmens und arbeite quasi Seite an Seite mit euch. Das heißt, das ist dann zum Beispiel eine große Firma, die bereits in eurem Markt tätig ist, ne? Die dann sagt, ich kaufe mich ein und hat dann vielleicht aber auch im Hinterkopf irgendwann die Komplettübernahme zu machen. Mhm. Ja, also da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Wir haben auch strategische Partner bei uns im Gesprächsportfolio, sage ich mal, mit denen wir reden. Das kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Das kann auch ein mega Boost sein und natürlich eine Absicherung für Startup. Kann aber auch manchmal ein bisschen gefährlich sein, weil man dann natürlich sich auch verschließt gegenüber anderen Investoren, die sagen, jetzt ist da ein strategischer Partner drin, der will natürlich dann nachher immer bei den Finanzierungsrunden auch nochmal mitmachen. Vielleicht hat er andere Ziele im Kopf und so weiter. Da sind wir ein bisschen vorsichtig. Das haben wir auch so gehört. Ja. Dementsprechend immer so ein bisschen aufpassen, in welche Richtung ihr gehen wollt. Strategische Partner sind extrem wichtig. Das können wir uns auch gut vorstellen, dass wir da sowas machen in der Zukunft. Ja. Aber das muss man ganz genau besprechen. Da muss man ganz genau eine Strategie festlegen, warum man das macht und in welche Richtung man gehen will. Und dann, genau, sollte das auf jeden Fall so abgestimmt werden. Absolut. Wenn ihr euch entscheidet, beziehungsweise gerade auf der Suche seid, sprecht mit so viel wie möglich, mit Business Angels und mit VCs. Ja. Geht auch mal zu einem VC hin, sprecht mit dem, wenn er denn mit euch sprechen will und lasst euch mal einfach in der Luft auseinandernehmen. Ja. Lasst euch mal richtig zerstören, sodass ihr nachher denkt, oh, ich kann eigentlich aufhören, weil dann diese Gespräche wisst ihr ganz genau, wo muss ich denn hin? Was muss ich denn für Zahlen vorweisen können? Welche Zahlen muss ich denn wissen? Weil am Anfang werdet ihr da sitzen und denken, was für eine Zahl will der jetzt gerade von mir hören? Ja. Woher soll ich wissen, was ich in 3 Jahren mache? Entschuldigung. So, und genau diese Punkte wollen die aber von euch hören. Ja? Die wollen quasi komplett zahlenbasiert eine Analyse eurer Strategie. Ja. Und das müsst ihr erlernen, wie genau ihr das verkauft. Ne? Das ist dann quasi nicht mehr nur, ich verändere die Welt und ich habe hier ein cooles Produkt, sondern okay, let's talk numbers. Ja. Das ist auf jeden Fall in dieser Welt so der Fall.
Exakt. Und wie ihr seht, könnten wir hier wirklich auch ellenlang weiter drüber reden und wir werden auf jeden Fall auch noch in einer weiteren Folge über Financing dann zu sowas wie Gesellschafterversammlungen ein bisschen tiefer reingehen in die Stimmrechte, das hat Paula ja gerade ein bisschen angerissen, aber das ist so ein Konstrukt, ihr seht, da werden wir sicherlich noch ein paar Mal drüber reden müssen. Ich fand es aber ganz cool, dass wir so ein bisschen diesen Einblick mal gegeben haben, weil auch das, wie du sagst, ne, zu Beginn auch Sachen sind, die man sich vielleicht eher so nach hinten schieben möchte, ja, ich möchte mich nicht befassen mit Finance und Nummern und was weiß ich was. Aber man sollte sich da schon mal ein bisschen Gedanken machen, auch zu Beginn der eigenen Startup-Reise sozusagen.
Ja, definitiv.
Was ist passiert?
Ja, Leute, wie ihr wisst, hatten wir in der letzten Folge wieder einen Gast. Das heißt, es sind schon ein paar Wochen jetzt vergangen, seitdem wir das letzte Mal so darüber gesprochen haben, was in der Welt passiert ist. Und wie immer, nachdem wir eine Gastfolge hatten, hat sich wieder mal alles angetürmt. Und es war wieder sehr, sehr schwer, hier zu selektieren. Leider Gottes müssen wir natürlich wieder mit einem Thema starten, das uns seit Beginn unseres Podcasts tatsächlich verfolgt. Und wir sind jetzt bei Folge 10. Mhm. Das tut wirklich sehr, sehr im Herzen weh. Aber Paula, wie sieht es denn aktuell in der Ukraine aus?
Also es nimmt kein Ende. Das ist mal der Punkt 1. Ne? Krieg herrscht und beherrscht Europa, vor allem aber die Ukraine natürlich. Es wurde ja schon immer wieder diesen Begriff Kriegsmüdigkeit in den Raum geworfen. Ne? Also man ist müde davon, man hört es jeden Tag in den Nachrichten, es nimmt kein Ende, wann hört es endlich auf und so weiter. Unsere Politiker sind darum bemüht, dass quasi keine Kriegsmüdigkeit aufkommt, sondern dass das Thema aktuell bleibt, dass wir da immer drüber weiter sprechen. Deswegen werden wir das auch immer machen, ja. Ne? Damit einfach die Aktualität da auf jeden Fall immer sichtbar ist, weil es ist einfach ein Thema, worüber man sprechen muss. Das darf einfach nicht nur toleriert werden. Ganz ehrlich, zu den Fakten, was jetzt in der Ukraine oder in Russland passiert, weiß ich nicht viel. Will ich auch nicht einfach irgendwelche Thesen aufstellen. Es ist so, dass der ukrainische Präsident Zelensky den Russland zum Beispiel jetzt als Terrorstaat einstufen möchte. Mhm. Einfach weil diese ganzen Angriffe, die da passieren, die Kriegsverbrechen, Thema Butcher und so weiter, einfach so schlimm sind, dass er sagt, das ist nicht mehr nur ein Angriffskrieg. Ja, das ist nicht nur Einnehmen von Territorium, sondern es ist tatsächlich einfach Terror. Ja, es ist einfach die Bevölkerung dezimieren, es ist einfach müde machen, es ist ein Vernichtungskrieg und dementsprechend möchte er das so einstufen lassen. Die EU, habe ich jetzt gelesen, will irgendwie einen Importstopp vom russischen Gold. Ja, die Sanktionen, die auferlegt wurden, zeigen angeblich laut EU-Kommission Wirkung. Da bin ich mal gespannt, weil diese Sanktionen natürlich auch über Jahre hinweg ihre Wirkung erstmal richtig entfalten werden. Genau. Ja. Was ich so spannend finde, was ja gerade in Deutschland unfassbar so ein bisschen das Thema ist, ist immer noch dieses Thema schwere Waffenlieferungen. Ja. Und es gibt eine Schlacht von offenen Briefen, die hin und her geschickt werden. Ja. Die eine Seite sagt, auf gar keinen Fall schwere Waffen liefern, das verlängert den Krieg nur. Die andere Seite sagt, unbedingt schwere Waffen liefern, die Ukraine muss sich verteidigen können. Angeblich, das fand ich auch bei Lanz und Brecht irgendwie einen schönen Satz, die öffentliche Meinung ist 50-50 gespalten oder 45-45 gespalten und 10% ist so in der Schwebe. Aber die veröffentlichte Meinung, das heißt, was wir so tagtäglich sehen und mitkriegen und so, ist tatsächlich 90% pro Waffen, ja, weil irgendwie auch alle Medien dafür sind und die Politik da auch so unterstützt und so weiter. Ich persönlich bin auch pro Waffen, weiß nicht, du wahrscheinlich auch. Ja, wir können da aber nichts zu sagen, wir sind da keine Experten. Ich sage das einfach nur aus moralischer Sicht, weil ich auch denke, dass die Ukraine die Möglichkeit haben muss, sich zu verteidigen, aber ich könnte mich jetzt niemals vor so einen Gelehrten oder vor so einen wirklichen Experten auch hinstellen, der absolut gegen Waffen ist und jetzt mit dem absolut gut irgendwie argumentieren. Ja, das ist überhaupt nicht. Ja. Dementsprechend bin ich da mal gespannt, wie es weitergeht. Ich kann beide Seiten verstehen, finde es so, wie es jetzt ist, aber richtig und wir werden sehen, wie sich da die Lage weiterentwickelt. Ja, also ich habe, wie gesagt, jetzt keine Zahlen irgendwie über die Toten. Angeblich ist es so, dass wirklich pro Tag da Menschen sterben. Ja, die genaue Zahl weiß ich nicht. Das hatte Markus Lanz bei sich im Podcast, glaube ich, gesagt.
Ja, ein paar Tausend erliegen den Verletzungen und ein paar Hundert sterben sowieso wirklich durch die Gefechte. Ne?
Ja, das ist unfassbar. Man kann es nur weiter beobachten und ich hoffe sehr natürlich, dass sich dieser Krieg nicht über Jahre zieht. Ja, wie jetzt zum Beispiel ein Herr Brecht sagt irgendwie oder andere Philosophen, die sagen auf gar keinen Fall Waffen liefern. Die sagen halt, ihr Argument ist, wenn wir das machen, dann zieht sich der Krieg noch weiter hinaus. Die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen, sondern kann nur ihr ganzes Land damit zerstören. Das ist deren Argumentation. Und die andere Seite sagt halt, auf jeden Fall Waffen liefern, damit man sich verteidigen kann und vielleicht sogar den Status quo vor dem 24. Februar wieder herstellen kann. So, ne? Keine Ahnung. Wie gesagt, wissen wir nicht genug drüber. Was aber ich sehr, sehr spannend finde, beziehungsweise beängstigend auch, ist jetzt quasi diese zwei großen Faktoren, die ressourcenbedingt jetzt einschlagen. Das eine ist Gas, das andere Getreide. Ja. Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen.
Genau. Also das Problem ist ja, dass wir festgestellt haben, dass in der EU, aber auch weltweit eben, wir sehr, sehr abhängig auf der einen Seite vom russischen Öl, aber noch mehr vom russischen Gas sind. Und wir haben dadurch, dass ja die Sanktionen eben auch einen Importstopp von Gas und Öl eben vorsehen, Das wird ein bisschen anders umgesetzt in den jeweiligen Ländern. Ja, wir haben ja auch beispielsweise noch die Nord Stream 1 jetzt wieder am Laufen. Die war ja kurz mal unter Maintenance-Modus und soll jetzt wieder aktiviert werden. Was bedeutet das dann eigentlich? Russisches Gas direkt wieder über die Ukraine durch uns zu uns rüberfließt, was ja auch zu Protesten geführt hat. Aber das Problem ist eben, wir sind jetzt schon in der Gasnot. Wir haben jetzt schon explodierende Energiepreise. Und wie sieht das aus? Ne? Was passiert mit Industrie, Kleingewerbe? Wie sieht es aus mit Haushalten? Und wir reden ja jetzt schon in den Medien oder auch Politiker nehmen ja jetzt gerne schon langsam das Verzichtwort und Rationierung in den Mund. Und wie sieht das Ganze mit der Rationierung aus? Also ganz offiziell müssen Privathaushalte tatsächlich bevorzugt werden. Private Haushalte und die systemrelevanten Betriebe, wie beispielsweise Supermärkte etc. Ne? Weil das hält das Land am Leben und die Großindustrie muss dann eben zurücktreten. Weißt du beispielsweise, was der größte Gasverbraucher hier in Deutschland ist? Hast du da so ein Bauchgefühl für?
Welche Firma meinst
Welche du? Firma, ja, oder welcher Betrieb? Gar nicht mal BASF? So weit. Ja, sehr gut, wollte gerade sagen, gar nicht mal so weit weg von dir. Ja, die BASF ist mit 15 Prozent des deutschen Gases, ja, eines der größten Verbraucher, also die gesamte chemisch-pharmazeutische Branche in dem Fall. Aber als Einzelbetrieb ist die BASF in Ludwigshafen der größte Verbraucher. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Problem, weil wir spüren ja als Verbraucher selbst schon die steigenden Energiepreise. Ich habe jetzt auch einen Brief bekommen von meinem Stromanbieter beispielsweise, dass sich um ganze 18 Cent mein Arbeitspreis erhöht. Ja. Ich habe aber Gott sei Dank noch einen Stromtarif ohne Grundpreis, ja, der jetzt in der Verlängerung auch übernommen wird und daher immer noch relativ günstig ist. Aber da kommt natürlich Panik auf, ne, auf beiden Seiten. Weil wenn wir sagen, okay, Privathaushalte werden bevorzugt, systemrelevante Betriebe werden bevorzugt, also mit den anderen Betrieben.
Ja. Ja. Richtig, ganz genau. Ja, also ich hatte jetzt auch ein paar Stories gehört. Zum einen in Talkshows von irgendwelchen Familienunternehmen, Bäckereien, über 100 Jahre alt, können ihre Energiekosten, die jetzt so dramatisch gestiegen sind, nicht auf ihre Produkte übertragen und die Preise dann an die Kunden weitergeben. Okay. Das geht einfach nicht. Keiner kauft ein Brötchen für 4 Euro. Das macht halt keiner. Ja, die gehen dann zum Discounter und kaufen es da für ein paar Cent. So, völlig verständlich natürlich, weil die Leute natürlich auch kein Geld haben momentan. Aber wie sollen diese kleinen Betriebe überleben, wenn das so, so hardcore teurer wird? Ja. Auf der einen Seite, man sagt, der Staat muss eingreifen, der muss subventionieren und so weiter. Aber da muss ich tatsächlich unserem Bundeskanzler auch ein bisschen recht geben, der sagt, wir können nicht alles subventionieren. Wir können nicht jedem einzelnen Geld geben, ja. Aber auf der anderen Seite muss man diese Betriebe auch irgendwie retten. Jetzt liegt es vielleicht dann doch an uns, am Endverbraucher, wir sagen müssen, wir müssen diese Preise dann halt akzeptieren und eine Weile lang tragen, ja. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also es ist unfassbar.
Es ist sehr, sehr schwierig. Ja. Und wie du sagst, wie sieht es denn mit der Getreidenot aus? Sie ist ja noch größer als die Gasnot.
Ja, also durch den Krieg haben wir ja gelernt, dass die Ukraine, aber auch Russland ein unfassbar wichtiger Faktor in der Getreidelieferung der Welt ist. Ja, also ich weiß nicht, wie 10% oder sowas der ganzen Getreidefelder liegt in Russland. Mhm. Unfassbar viel. Ja, ganz, ganz viel liegt auch in der Ukraine. Und die Ukraine liefert vor allem auch Dünger, ja, zum Beispiel an afrikanische Länder, die einfach unfassbar darauf angewiesen sind, dass dieser Dünger bei denen ankommt, damit sie ihre eigenen Felder bestellen können. So. Ja. Und das Problem ist, dass jetzt kein Getreide und auch kein Dünger mehr in Afrika ankommen oder auch in anderen Kontinenten, in anderen Ländern. Aber Afrika trifft es natürlich am härtesten, weil viele Länder dort einfach von der Hungersnot sowieso schon geplagt sind. Genau. Jetzt noch mit diesen steigenden Temperaturen der Dürre ausgesetzt sind und jetzt auch noch quasi der Schub aus anderen Ländern nicht kommt. Ja. Ja? Das bedeutet im Umkehrschluss, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen verhungern. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja auch ein Argument der Leute, die sagen, keine Waffenlieferung. Verlängert diesen Krieg nicht, weil nicht nur die Leute in der Ukraine oder die russischen Soldaten sterben, sondern auch Leute, die gar nichts mit dem Krieg unmittelbar zu tun haben. Ja. Ja? Die verhungern einfach. Ja. So. Und das ist einfach ein riesen Rattenschwanz, der da noch hinten dran hängt. Und muss man sich mal vorstellen, dass Menschen einfach auch heute noch verhungern. Ja, und zwar nicht zu wenige. Die haben einfach nichts zu essen. So, und
so viele Leute wie aktuell über die gesamte Strecke des Krieges gestorben sind, sterben an einem Tag in Afrika, im gesamten Kontinent Afrika an einer Hungersnot. Ne? Deswegen ist das ja so krass. Und man macht sich da nie so Gedanken drüber, was da eigentlich alles hinten dran hängt. Ne? Und was ich beispielsweise gelesen hatte, war, dass Ägypten ein riesiges Problem jetzt gerade auch hat, weil über 50 oder sogar über 60% des Getreides einfach aus der Ukraine und Russland importiert werden. Crazy. Die können das gar nicht. Also die haben auch jetzt irgendwie Lagerprobleme, ne? Also weil auch die Lager komplett gezerrt sind. Also das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja. Anderes Thema, was ist denn mit hier da oben? Da war doch mal so ein Land, das irgendwie aus der EU rausgegangen ist. Das ist ein bisschen unwichtig, aber irgendwas ist doch da passiert.
Yeah, my beloved UK. Ja, also ich bin ein sehr großer UK-Fan. Hab ja auch in England mein Auslandssemester gemacht und liebe auch das Land. Mhm. Sind verrückte Leute, ja. Aber was da schon wieder abgeht, ist ja eine absolute Katastrophe. Und ich meine, ich war ja sowieso nie ein großer Boris Johnson-Fan. Ich fand ihn schon als Bürgermeister von London ein bisschen komisch. Sagen wir es mal so. Aber als er dann damals gewählt wurde, natürlich sehr populistisch, ne, mit dem gesamten UKIP und Austritt aus der EU etc., das war ja alles eine Gemengelage, fand ich damals schon, dass wir quasi uns gar nicht so krass über Amerika überhaupt lustig machen müssen, wenn wir einen genauso großen Clown, vielleicht etwas weniger schlimmen, aber genauso großen Clown hier in Europa haben oder hatten. Jetzt sind sie ja kein Teil mehr. Jedenfalls kam ja raus, dass Boris Johnson ziemlich viele Affären hatte. Also nicht Affären im Sinne von mit Frauen, sondern es gab Maskenaffären, es gab Partyaffären. Denn der gute Mann hat natürlich als Premierminister auch eine, ich sag mal, Vorbildsrolle. Man kann sich auf der einen Seite morgens irgendwie im Fernsehen wieder eine Ansprache an die Nation halten, dass man sich doch bitte an die Restriktionen der Pandemie quasi halten soll. Dann aber irgendwie abends in der Downing Streets dann irgendwie Partys schmeißen mit Hunderten von Leuten, ohne Abstand, ohne Maske. Und das kam alles jetzt nach und nach raus. Und Johnson hat sich immer über die letzten Monate, immer wenn es quasi Anhörungen diesbezüglich gab, ganz klar positioniert von wegen, dass das alles nicht stimmt, dass das gegen ihn gefeuert ist etc. Und es kamen jetzt halt immer mehr Beweise raus und er kam immer mehr ins Schwimmen. Und das hat nicht nur ihn selbst, sondern seine gesamte Partei und seine Regierung betroffen. Und weil es schon länger quasi Unmut gab gegenüber Johnson und seiner Art zu regieren und seiner Art quasi mit diesen ganzen Affären umzugehen, sind nach und nach immer mehr Mitglieder der Regierung zurückgetreten. Es war ja auch erst vor kurzem ein Misstrauensvotum gegen ihn, das er ganz knapp gewonnen hatte, ja, weshalb er ja noch A, Vorsitzender der Tories war und B, im Regierungssitz geblieben ist. Jetzt kam aber halt dadurch, dass es sich immer mehr verfestigt hatte und immer mehr auch Details dieser Affären rauskamen, eben zu mehr Austritten aus der Regierung, wodurch er ja auch weiter unter Druck geraten ist. Und dann wollte es wohl wieder zu einem Misstrauensvotum, auch wenn das eigentlich erst nach 12 Monaten wieder geht, aber die wollten dann eine Verfassungsänderung machen, um das wieder zu machen. Da ist er dem zuvorgekommen und hat gesagt, er tritt freiwillig zurück. Er tritt aber, und das ist das Wichtige, und ich hatte mich schon gefreut, nicht als Premier zurück. Noch nicht auf jeden Fall. Er ist als Vorsitzender der Partei zurückgetreten. Und jetzt gibt es eben da Neuwahlen, um einen neuen Chef der Partei oder neue Chefin der Partei zu wählen. Er bleibt aber bis Herbst noch im Amt und dann wird quasi nochmal geschaut. Ja, also das ist ein absolutes Hin und Her. Was ich ganz lustig fand, die BBC hat tatsächlich irgendwann angefangen, so einen Austrittscounter mit in die News oben einzubinden, dass man immer sehen konnte, jetzt, guck mal, noch einer ausgetreten aus der Regierung. Also das ist eine absolute Katastrophe. Die haben da auch eine absolute Regierungskrise momentan. Ne?
Ja, verrückt. Da bin ich mal gespannt, wer danach kommt. Ich hoffe, es wird nur besser und die Populisten werden dadurch nicht stärker.
Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch.
Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch ein Thema ansprechen, was ich jetzt die Tage gelesen hatte. Das fand ich so absurd und sowas wirklich komisch, ja. Einfach richtig komisch, dass so eine Meldung da plötzlich kommt. Es geht um einen Herrn Franco A. Ja, so wird er auch in den Medien genannt. Der Franco A. war oder ist, ich weiß nicht, ob er den Titel überhaupt noch behalten darf, ein Bundeswehroffizier. So, also hat einen hohen Rang bei der Bundeswehr. Mittlerweile weiß man, dass er wirklich stark rechtsradikal ist und alles, was mit Flüchtlingen zu tun hat, kategorisch ablehnt und verachtet. Dieser gute Mann hat es doch tatsächlich gewagt und hat vor ein paar Jahren sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und hat dann mit neuer Identität Asyl beantragt in Deutschland und hat das auch bekommen. Der hat also quasi das so raffiniert gemacht und so genau gewusst, wie man das machen muss und Papiere besorgt, dass er als syrischer Flüchtling in Deutschland registriert wurde. So. Krass. Und hat quasi jahrelang ein Doppelleben geführt und hat im Hintergrund, das weiß man heute aus veröffentlichten Chats und Sprachnachrichten, dass er wirklich, wirklich krass rechtsradikal ist und ausländerfeindlich und hat gewisse Anschläge geplant als syrischer Flüchtling auf Politiker und hohe Prominente, die irgendwie die Flüchtlingsstrategie und Flüchtlingspolitik ja unterstützen und gerne das Land quasi offen halten wollen für weitere Menschen, die einfach in Not sind und denen gerne Asyl anbieten möchten. So. Und dann hat er ich weiß auch nicht, wie er dazu kam, die Idee gehabt, ich muss jetzt einfach meine Pistole am Flughafen verstecken. Mhm. Die wurde gefunden von einer Reinigungskraft, der dann darauf natürlich die Polizei informiert und dann hat sich die Polizei auf die Lauer gelegt und geguckt, wer will diese Pistole abholen. Mhm. So. Dann kam dieser genannte Franco A. und wollte die abholen und wurde dann gestellt und ja, dann nach Fingerabdrücke abnehmen hat man quasi gemerkt, okay, die Fingerabdrücke passen komischerweise zum einen zum Bundeswehroffizier mhm. und zum anderen zum syrischen Flüchtling. Das sind die identischen Fingerabdrücke, was nicht möglich ist. Ja. Es ist nur möglich, wenn man Doppelleben führt. Ja. Kam dann raus, hat er tatsächlich gemacht und er hat jetzt im Endeffekt 5,5 Jahre Haft bekommen, wurde quasi jetzt verurteilt, mhm. weil er einfach diese Planung auf einen schweren, staatsgefährdenden Anschlag, ja, geplant hat, ne? Also beziehungsweise durchgeführt hat. Der hat die Planung mitgestaltet und ganz konkrete Details auch sind da irgendwie rausgekommen. So. Das fand ich so abstrus, weil zwischen diesen ganzen, ja, zu diesen ganzen komischen Nachrichten und schlimmen Details und so weiter, die wir da tagtäglich hören, kommt dann sowas. Und da denkst du so, was machen diese Menschen eigentlich? Ja, wie kann man denn so sein? Was passiert da eigentlich da draußen? Unvorstellbar. Das fand ich aber sehr, sehr, ja, nicht witzig natürlich, aber irgendwie musste man dann schon schmunzeln, weil
amüsant,
man
denkt, ja.
Was zur Hölle? Und Gott sei Dank sind unsere Behörden da so fit mhm. und kriegen dann so jemanden natürlich, ne?
Aber was muss da in dem Kopf von jemandem vorgehen, auf so eine Idee zu kommen, oder?
Keine Ahnung. Ja. Ja. Also wieder viel passiert. Mhm. Es ist noch mehr passiert natürlich, aber das können wir jetzt nicht alles noch aufführen. Ich würde sagen, nächstes Mal gucken wir dann wieder, was in der Welt so vorging und halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserer letzten Kategorie für heute.
Was treibt euch um?
Ja, Leute, wie ihr wisst, machen wir am Ende ja immer unsere Lieblingskategorie und ich leite, Gentleman, der ich bin, natürlich wieder direkt an meine bezaubernde Co-Hostin weiter. Paula, meine Hübsche, was treibt dich denn momentan um?
Also, dieses Mal treibt mich wirklich was ganz heftig um. Oh. Ja, also es ist was ich die ganze Zeit im Kopf habe, was sich auch nicht lösen lässt. Ja? Das ist einfach, ja, eingebrannt. Und zwar, ich meine, es ist ja immer so, wenn man Nachrichten guckt, sind die meistens negativ. Mhm. Ja, man sieht Krieg, man sieht Inflation, man sieht Dürre, man sieht Klimawandel, man sieht nur schlimme Nachrichten, die einen denken lassen, oh je, meine Zukunft ist ungewiss. Ja? Ja. Ich finde aber, dass dieser Gedanke hat echt sein Höhepunkt bei mir jetzt erreicht. Okay. Und eigentlich bin ich ein sehr optimistischer Mensch. Eigentlich denke ich mir immer, ich kann auch aus meinem eigenen Leben was Gutes machen und muss dafür hart arbeiten und dann kann ich mich immer irgendwie auch in Sicherheit wissen, ja. Aber es ist momentan so, dass ich echt denke, mein Gott, die Welt geht echt vor die Hunde, ja. Weil, also ich habe zum Beispiel jetzt auch mich mal so ein bisschen mehr mit USA beschäftigt, ja, weil ich USA sehr verbunden bin. Ich war da oft, ich finde die Leute da auch, die ich kennengelernt habe, fantastisch und wir wissen alle, dass die Vereinigten Staaten auch so ein bisschen einen Schuss hat, ja, und ein bisschen andere Vorstellungen hat von manchen Dingen. Aber ich kann zum Beispiel einfach gewisse Dinge nicht verstehen, wie zum Beispiel Amokläufe am laufenden Band passieren dort in Grundschulen, in was weiß ich, und dann wird die Waffenpolitik quasi nicht verschärft, sondern vermindert. Das heißt, die Regeln werden quasi abgeschwächt, sodass quasi wirklich jeder Depp sich da irgendwelche Schusswaffen besorgen kann. Auf der anderen Seite wird in den Südstaaten wie Texas oder so das Abtreibungsgesetz verschärft, dass einfach Frauen nicht mehr über ihren eigenen Körper bestimmen dürfen und Abtreibung einfach als zur Strafe gesetzt werden kann. Ja? Also das ist Wahnsinn, was da drüben abgeht. Ich weiß nicht, ob du Elmar Thewissen kennst, das ist der Experte im ZDF, der war jetzt auch neulich bei Lanz und hat da auch nochmal wirklich aus dem Nähkissen geplaudert, auch aus Regierungskreisen. Und der meinte, es ist wirklich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ein Donald Trump 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen wird. Okay. Ja? Oder ein anderer Depp, der da von den Republikanern irgendwie ein Trump-Sympathisant ist, ja, oder sowas, ja, der ein großer Unterstützer von ihm ist und so. Weil dieses Land so instabil ist, innenpolitisch, ja, der Biden hat natürlich mit den externen Faktoren, mit der Außenpolitik unfassbar viel am Hut, ja, und muss gucken, wie er das in seinem Zuhause repräsentiert und bespricht. Aber diese ganze Flut an Negativnachrichten und in Frankreich brennen die Küsten ab, in Deutschland wird es auch brutal heiß und letztes Jahr hatten wir diese schlimme Flut hier. Die Leute verhungern in Afrika wegen Krieg und Dürre. Und also es wird einfach zu viel. Mhm. Es wird einfach zu viel. Dann gibt es noch so kleinere Themen, die auch keiner anspricht, aber die auch extrem wichtig werden in unserem Verlauf des Lebens, wie zum Beispiel eine Rente, die sowieso wegbrechen wird und so weiter, wo ganz viele Experten sagen, nee, das kann so nicht weitergehen, wir brauchen da eine Reform, weil die jungen Leute heute werden später keine Rente mehr kriegen. Das heißt, ihr müsst quasi selber vorsorgen und so weiter. Also es sind viel zu viele Dinge, die einfach gerade schief laufen, die uns in unserem späteren Leben, und zwar nicht in den nächsten 50 Jahren, sondern in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wirklich, wirklich vor dramatische Dinge stellen werden, die unsere heutigen Pläne, unsere Visionen, unsere Träume vielleicht platzen lassen. Ja. So, ja? Ja. Weil einfach wir dann nicht mehr selbst eigenbestimmt sind, sondern durch die externen Faktoren so beeinflusst werden, dass wir grundlegend drüber nachdenken müssen, wie können wir eigentlich noch gut überleben. Ja? Und das ist vielleicht auch wirklich zu viel Teufel an die Wand gemalt und vielleicht echt zu dramatisch, aber das habe ich einfach so empfunden, dieses Add-up, dieses immer mehr, immer schlimmer, von allen Seiten, und dann denkt man, ja, aber wir haben ja einen starken Partner an unserer Seite, USA, dann guckst du in die USA und denkst dir so, nee, haben wir nicht. Ja. Ja, also, was geht da eigentlich ab? Dann siehst du die politische Lage in Frankreich, du siehst die politische Lage in Deutschland, du siehst wirklich Länder, die starke Demokratien sind, auch auseinanderbrechen. Jetzt sagen die Leute, es kann gut sein, dass auch eine Marine Le Pen das letzte Mal ihre Wahl verloren hat. Absolut. Nächstes Mal wird sie sehr wahrscheinlich gewinnen. Oder ein anderer Rechtspopulist, der da irgendwie im Gange ist. Also, unser Fundament, das uns auffängt, bröckelt. So. Ja, und da wollte ich dich einfach mal drauf ansprechen, wie du das siehst, weil du bist ja auch ein bekennender Optimist und ich finde es gerade aber ein bisschen schwierig, da optimistisch zu bleiben. Ja.
Also ich bin und bleibe Optimist, auch bei dieser Lage. Wir hatten, das ist halt leider so, auch schon vor Kriegsausbruch, geopolitisch eine schwierige Lage. Ja, man hat halt schon gemerkt, dass die Globalisierung viele, viele Vorteile gebracht hat, aber auch vielen kleineren Ländern oder ich sag mal in Anführungszeichen kleineren Ländern, dritte Weltländer, die uns wohl alle in der Zukunft überholen werden, quasi Probleme bereitet hat und gleichzeitig natürlich durch den durch das Vorantreiben der Digitalisierung dann eben auch wieder Arbeitsplätze wegbrechen, Unsicherheiten, wie sich die ganze soziale Struktur wandelt etc. Das war schon schwierig genug und dazu kommen jetzt noch eben Krieg und Hungersnöte und alles drum und dran. Ja. Also es ist einfach ein riesiges Potpourri, wie du sagst, an Negativität und schlechten Punkten. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch wenn man wie immer sehen kann, wenn es Krisen gibt, schreien alle wieder nach einem starken Herrn, weshalb ja Populisten auch wieder so beliebt sind, überall. Ja. Glaube ich trotzdem, richtig, ja. dass am Ende auch hier wieder die liberalen, demokratischen Werte gewinnen werden. Sieht wie immer nach einer Schlacht aus, die schwer zu kämpfen ist, aber wir haben es ja über Jahre und Jahrzehnte doch geschafft, dieses Gut hochzuhalten und gehe davon aus, dass das ein schwieriger und ein mühseliger Kampf wird, aber dass das eine Schlacht ist, die wir gewinnen werden. Ja, auch wenn es unglaublich anstrengend ist, wie du sagst, sich damit dauerhaft auseinanderzusetzen und man eben wirklich irgendwie denkt, kann doch jetzt nicht mehr schlimmer werden und dann macht man irgendwie sein Handy morgens an und kriegt 50 Push-Notifications von der Tagesschau wieder mit irgendwelchen schlimmen Sachen. Also da hast du schon recht. Ja.
Was ich schön finde, ist, dass du sagst, wir werden gewinnen, also wir demokratisch Denkenden. Das ist ja auch so ein Punkt, dass es immer mehr in wir gegen die, schwarz gegen weiß. Es gibt ja quasi keinen, ich höre deinen Punkt mal an und wir können darüber diskutieren, sondern bist du gegen mich, bist du mein Feind. Das ist ja quasi das heutige Narrativ. Aber also du hast recht, ich bin da auch der Meinung und ich glaube, dass wir da auch nicht zu sehr uns reindenken sollten, sondern trotzdem uns auf unsere eigenen Leben konzentrieren müssen. Ja. Wir sind halt Menschen, wir sind interessiert, wir wollen immer wissen, was in der Welt los ist, wollen wirtschaftlich, politisch, kulturell, gesellschaftlich wissen, was los ist. Deswegen ja auch dieser Podcast. Mhm. Aber trotzdem finde ich es wirklich erschreckend.
Es ist erschreckend, also, das stimmt.
Ja. Mino, zum Abschluss. Was treibt dich um?
Ja, wie du weißt, bin ich ja gerade zwischen zwei Urlauben, bin gerade zurück aus dem Familienurlaub und Familienurlaub, da klingt es schon durch, war mit kleinen Kiddies auch und da ist mir durch den Kopf gekommen, wie krass man doch wirklich durch Erziehung die Laufbahn sozusagen und auch die Entwicklung eines Kindes quasi beeinflussen kann. Denn wir hatten da vier Kinder unter vier, also eins war knapp etwas über 3 Jahre und 3 ungefähr 1 Jahr, also so ein bisschen älter als Victoria. Und man konnte da schon richtig sehen, dass je nachdem, wie die Eltern quasi da so ihren Erziehungsstil hatten, wie krass unterschiedlich Kids waren. Weil tatsächlich das jüngste Kind, ja, mit, ich glaube, 10 Monaten, den beiden nächstälteren mit etwas über 1 Jahr, entweder fast gleich oder sogar vielleicht so einen kleinen Entwicklungsschritt sogar schon weiter war. Ja? Einfach, weil die Eltern ganz unterschiedlich da herangehen. Und da musste ich die ganze Zeit eben auch an Victoria denken und an dich und wie weit sie ja quasi auch schon ist. Und dann haben wir gedacht, dass wir uns da vielleicht mal austauschen, wie du das siehst. Weil du hast ja auch mit anderen Eltern zu tun, ja, und siehst ja vielleicht auch entweder im Alter von Victoria oder leicht älter, leicht jünger. Hast du da auch schon mal, ich sag mal, verglichen, ja, wie weit oder wie zurück, ja? nicht zurückgeblieben, zurück, dann quasi, dass das eigene Kind im Vergleich ist. Ja,
Nee, natürlich, absolut. Ich habe relativ viele Freundinnen und Freunde jetzt kennengelernt, neue, da einfach durch meine Tochter, die selber kleine Kinder haben, die auch schon älter sind. Das heißt, da merkt man auch schon mehr den Einfluss der Eltern. Mhm. Was ich ganz stark merke an meiner Tochter ist, dass sie ganz, ganz viel beobachtet, mhm. observiert und dann aufnimmt. Das heißt, sie saugt alles auf wie ein Schwamm. Ich würde auch behaupten, das hat auch der Kinderarzt bestätigt, dass sie kognitiv schon etwas weiter ist für mhm. ihr Alter. Super. Dafür motorisch noch nicht so, aber das ist ja immer so, entweder oder. Mhm. Ne? Dass sie aber ganz schnell ganz viel lernt, dass sie Dinge versteht, wie zum Beispiel, ich habe hier eine Kugel, die Kugel gehört in diese Schachtel, also mache ich die in die Schachtel mhm. und sowas. Das kann sie schon, das ist wirklich krass. Das heißt, im Umkehrschluss, alles, was ich tue, nimmt sie auf und nimmt sie wahr. Ja, und das ist natürlich auch eine Verantwortung für mich, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt jeden Tag vor ihr 5 Stunden vor dem Handy sitze, dann will die bald auch vor dem Handy sitzen. Mhm. Wenn ich 5 Stunden mit einem Buch verbringe, möchte sie bald auch mit einem Buch Zeit verbringen. Ja. So. Ja. Das heißt, ich gucke da schon drauf, was ich höre sie übrigens gerade im Hintergrund, die ruft mich, ich muss jetzt gleich Schluss machen. Genau, und also Erziehung ist eher Vorleben.
Ja.
So sehe ich das in diesem Alter. Mhm. Ja. Und ich kann noch nicht viel dazu sagen, weil, wie gesagt, ich bin jetzt seit ein bisschen über 7 Monaten Mutter mhm. und möchte natürlich das Beste für mein Kind, möchte aber auch, dass sie selber Erfahrungen macht und ich ihr nicht quasi alles hinterhertrage und alles für sie löse, weil sie selber Probleme lösen muss in ihrem Alter. Mhm. Oder beziehungsweise nicht in ihrem Alter jetzt, sondern später, wenn sie dann lernt. Und was ich ganz schlimm finde, sind tatsächlich Helikoptereltern, aber ich kann denen keinen Vorwurf machen, weil ich jetzt heute noch nicht weiß, ob ich nicht selber eine werde, so eine Helikoptermutter, weil man kann diese Gefühle für ein Kind nicht beschreiben, sondern man kann sie nur erleben.
Ja. Aber dennoch hat man das ja schon oft auch in diesem Alter, ne? Gar nicht mal, nicht so spät erst kommt, sondern das konnte ich halt, wie gesagt, jetzt auch beobachten, ne? wie das eben dann unterschiedlich läuft, wenn du halt die ganze Zeit einen rumschwirrst, ne? Auch schon in so einem jungen Alter, dann nehmen die das und sagen die das auch ganz anders auf, ne?
Ja. Genau. Nee, natürlich. Also ich mache keinen Elternteil einen Vorwurf, wenn man denkt, oh je, wie hat die denn das Kind erzogen? Mhm. Weil man sollte es erstmal besser machen. Aber es gibt schon Dinge, wo man denkt, mein Gott, so, ja. Klar, das ist einfach so. Jeder macht es auf seine Art und Weise. Ich versuche einfach ein gutes Vorbild zu sein, einfach gute Werte zu vermitteln, Weltoffenheit. Und ich habe da tatsächlich auch einen anderen Blickwinkel, was zum Beispiel Technologie angeht. Mhm. Ich möchte, dass meine Tochter direkt von Anfang an mit diesen Geräten aufwächst und versteht, wie die funktionieren. Das heißt nicht, dass die einen Instagram-Account hat jetzt oder sowas, sondern die soll einfach verstehen, wie funktionieren technische Geräte, weil das ist die Zukunft. Und sie wird auf jeden Fall in ihrem Berufsleben später mit Technik zu tun haben. Ja. Das ist nicht wegzudenken. Die werden mit Sachen umgehen, die kennen wir heute noch gar nicht.
Absolut.
Deswegen muss sie das ganz früh lernen. So. Und da haben andere Eltern einen anderen Blick drauf. Die sagen, auf gar keinen Fall, niemals Technik. Ja. Ist so, aber das muss jeder für sich entscheiden.
Definitiv. Genau. Ja. Nee, finde ich gut, weil zum einen sorgt das ja auch so ein bisschen für Selbstständigkeit, wie du sagst, ne, dass man nicht so dauerhaft betüttelt und dann auch gerade in dem Bereich, das ist ja auch für mich wichtig, im Bereich der Technologie eben da Offenheit auf der einen Seite, aber halt vor allem Verständnis eben zu schaffen und halt auch dann vielleicht damit automatisch dafür zu sorgen, dass man eigentlich gar nicht so krass die ganze Zeit davor rumhängen möchte, weil man halt ja versteht, was dann auch die Auswirkungen sein können. Und dass man halt auch andersweitig beispielsweise Spaß haben kann.
Genau, absolut. Ja, Mino, vielen Dank. Das war eine tolle Folge. Absolut. Ich glaube, sehr informativ, sehr viele Eindrücke. Mhm. Leute, bewertet uns wie immer auf allen Plattformen und fragt uns eure Fragen. Wenn ihr Fragen zu Finanzierungsrunden und so weiter habt, schreibt uns gerne. Gar kein Problem. Und Mino, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, selbstverständlich. Macht's gut, Leute.
Ciao, ciao.